Versicherbarkeit von 98% in der jungen Zielgruppe. Also Versicherbarkeit heißt halt in dem Sinne Standardrisiko und auch Substandard. Also dass wir wirklich Schüler ablehnen müssen, sind ganz seltene Fälle.
LV 1871 to go, der Podcast von Versicherungsexperten für Versicherungsexperten.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Staffel LV 1871 to go. Heute mit der Folge Wissenswertes aus der Risiko- und Leistungsprüfung, speziell bei Schülern. Mein Name ist Jennifer Suttrup und ich bin bei der LV 1871 seit Anfang des Jahres. Wir hatten im Sommer Einjähriges für unsere Zielgruppe Schüler, darüber freuen wir uns sehr. Die Zielgruppe ist für uns und für viele Geschäftspartner deshalb so wichtig, weil es bei den BU-Absicherungen gilt, möglichst früh den Gesundheitszustand zu konservieren. Produktseitig haben wir natürlich ganz viele Highlights für euch, aber auch auf der Risiko- und Leistungsprüfung gibt es viele Besonderheiten, die man beachten muss. Vieles unterscheidet sich in der BU für Schüler als für normale Angestellte oder Berufstätige, speziell wenn es um die Risiko- und Leistungsprüfung geht. Und mit wem könnte ich mich darüber besser austauschen als mit Sandra John, unserer Bereichsleiterin der Risiko- und Leistungsprüfung bei der LV 1871. Herzlich willkommen, liebe Sandra.
Hallo, liebe Jenny.
Sandra, starten wir doch direkt mit der Risikoprüfung für Schüler. Worin unterscheidet sich die Risikoprüfung für Schüler genau und warum machen wir das vielleicht anders als bei Berufstätigen?
Warum sie sich unterscheidet, liegt wahrscheinlich auf der Hand, einfach weil Schüler ein anderes Risiko sind. Und sie sind für uns auch eine spezielle Zielgruppe. Und wenn ich ein bisschen ausholen darf, ist es so, wir schreiben uns das ja auch auf die Fahnen, dass es unsere Strategie ist, zielgruppenspezifisch zu arbeiten, speziell in der Risikoprüfung. Und wenn es um die Fragensets geht, da wird es eigentlich gerade dann richtig Realität. Also dann stellt sich die Frage, was hat der Kunde davon, was hat der Geschäftspartner davon, wie können wir es wirklich umsetzen? Und ich glaube, es gibt wenig Beispiele, die so gut geeignet sind wie unsere Fragentechnik in der jungen Zielgruppe oder speziell bei den Schülern. Also da, wenn ich es runterbrechen darf, also wir haben natürlich für die jungen Leute bis 35 haben wir bereits ein verkürztes Fragenset. Ist nicht identisch mit einem Schüler. Also der Schüler der gymnasialen Oberstufe hat dieses Fragensitz, aber nochmal plus Allergiefrage und Hautfrage. Das ist einfach diese Philosophie, dass wir versuchen, dem speziellen Risiko in der speziellen Altersstufe gerecht zu werden. Also und dann wieder eine Stufe weiter runter sozusagen. Dann die unter 15-Jährigen haben nochmal ein bisschen ein anderes Fragenset. Und da wieder eine Unterstufe, die bis 10-Jährigen, die wir ja auch nochmal anders fragen.
Also quasi speziell auf Grundschüler dann ausgerichtet.
Ausgerichtet, genau, wo wir sagen, sind die U-Untersuchungen gemacht worden. Wichtig ist auch, dass sie eingeschult sind. Also wirklich in der jeweiligen Gruppe. Und das ist auch dann durchaus die Kunst in der Risikoprüfung und auch die Herausforderung für unseren Gesellschaftsarzt, für den Ralf Woltmann, da die richtigen Fragen zu stellen. Und also wie gesagt, den Grundschüler brauchen wir jetzt nicht nach Herzerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Fragen. Aber die haben andere Baustellen.
Okay, also das ist ja schon mal ein toller Aspekt zu sagen, okay, wir gucken uns die Zielgruppe an und die kriegen entsprechend die richtigen Fragen zugesteuert quasi. Und wenn man das jetzt prozessual quasi unterstützen möchte, dann würde ich direkt quasi zur Tarifsoftware gehen. Da werden ja die Fragen auch tatsächlich individuell zugesteuert. Das heißt, wenn ich als Geschäftspartner im Gespräch mit meinem Kunden sitze, dann und ich habe beispielsweise einen 10-jährigen Schüler vor mir sitzen, kriege ich individuell die Fragen für den Schüler quasi zugesteuert im Beratungsgespräch und habe darüber hinaus noch den Vorteil auch seit kurzer Zeit oder seit geraumer Zeit, dass ich quasi auch direkt am Point of Sale quasi die Risikoprüfung vornehmen kann. Was hat das für Vorteile für den Geschäftspartner, beziehungsweise wo würdest du sagen, wo ist es empfehlenswert, dass man diesen Aspekt der Unterstützung wirklich am Point of Sale auch nutzt und wann macht es vielleicht eher Sinn, doch eine individuelle Risikoanfrage zu stellen oder wirklich den individuellen Risikoprüfer in Anspruch zu nehmen?
Also diese Möglichkeit der Risikoprüfung am Point of Sale haben wir schon eine geraume Weile. Und wie du es auch richtig sagst, ist natürlich der Vorteil, wir verbessern diese Strecke auch beständig. Und der Vorteil ist auf jeden Fall, dass man dass das System dir die adäquaten Risikofragen, wie du es schon gesagt hast, zusteuert. Also der Kunde muss nichts beantworten, was auf seine Zielgruppe gar nicht passt oder was uns darauf nicht interessiert. Und wenn ich von beständigen Verbesserungen bespreche, sind auch immer so kleine Sachen. Jetzt haben wir ganz aktuell eingebaut eine Plausi-Prüfung. Also wenn einer den Grundschüler rechnet, aber das Geburtsdatum besagt, das ist ein 15-Jähriger, dann wird das ausgesteuert. Also da wird man darauf hingewiesen, also du kannst als 15-Jähriger nicht die Grundschüler-Risikoprüfung machen. Also da, das ist ein neuer Automatismus. Mhm. Das erleichtert es natürlich auch nochmal, weil das kann ja manchmal auch ein Versehen sein oder ein Zahlendreher bei Eingabe. Und dann merkst du es nicht, dann müssen wir es rückgeben. Das ist unangenehm für den Geschäftspartner, eben einer der Vorteile, nach denen du gefragt hast in der Online-Strecke, dass wir solche Sachen beständig optimieren und so wenig wie möglich Reibungsfläche drin bieten.
Okay. Und wenn es jetzt gerade um das Thema Vorerkrankung geht, gibt es da so Sachen, wo du sagst, so Standardfälle, wo du sagst, die kann man eigentlich gut auch mit der maschinellen, quasi automatisierten Risikoprüfung machen. Und dann ist es ja wahrscheinlich, je komplexer es wird oder wenn mehrere Erkrankungen vorliegen, würde man dann wahrscheinlich eher auf die individuelle Risikoprüfung gehen.
Mhm. Also es gibt nicht den Standardfall. Also was man sagen kann und was uns total wichtig ist, ist, dass alles, was geht, in die, ich benutze immer diese Plattitüde, in die Maschine soll. Und wir haben ja da auch den Quick Risk vorgeschalten. Und die Engine, also die Risikoprüfungsengine, die im Quick Risk verbaut ist, ist ja auch auf unserer Antragsstrecke verbaut. Also es ist die identische Risikoprüfung, aber alles, eigentlich soll an die Risikoprüfung nur das herangetragen werden, was für den Quick Risk zu komplex ist oder was da nicht abgedeckt werden kann. Das ist, wir sind in der BU bei irgendwo zwischen 60% und 70% der Anfragen, die wir an den Quick Risk gestellt werden, die wir bedienen können. In der RLV ist es sogar noch ein Ticken höher und das verbessern wir immer. Aber da ist mir ganz wichtig für den Geschäftspartner zu sagen, der muss vom Gedanken her, der soll eigentlich auf der grünen Wiese starten und einfach, wenn er den Kunden vor sich sitzen hat, mit dem Quick Risk anfangen. Einfach Risiko für Risiko. Ich hoffe nicht, dass er so viele Risiken vorliegen hat, aber das Durchgehen und Gucken, kriege ich im Quick Risk ein Votum dafür, dann kann er da einen grünen Haken dran machen. Und dann nur, was der Quick Risk nicht weiß, damit an die Risikoprüfung rangehen. Und weil du jetzt gefragt hattest, wo lohnt sich das oder wie wir es auch in der Risikoprüfung sehen, diese Kombination zwischen Automatisierung und persönliche Risikoprüfung, das läuft in der Praxis sehr, sehr gut, weil dann nämlich die Geschäftspartner, und so ist es absolut unser Wunsch, zu uns kommen und sagen, lieber Risikoprüfung, den Bandscheibenrisikoprüfer, den Bandscheibenvorfall habe ich schon abgeklärt im Quick Risk, jetzt hat er aber auch noch Epilepsie. Was machen wir da? Und seit Info, also Epilepsie, haben wir uns noch nicht getraut, den Quick Risk abzubilden. Aber so macht es dann Sinn. Und wir sind da in sehr, sehr gutem Austausch und auch weiterhin sehr persönlich und direkt erreichbar. Aber diese Kombination macht es eigentlich, was es gut macht und was uns dann auch die Zeit gibt, uns um die Epilepsie zu kümmern oder um die schwierigeren Risiken.
Ja, zumal der Geschäftspartner wahrscheinlich auch eine erste Einschätzung bekommt und auch ein Gefühl dafür, ob Versicherbarkeit gegeben wird oder nicht. Ne?
Genau.
Das ist ja vielleicht auch ganz gut. Wenn ich jetzt mir die gerade speziell die junge Zielgruppe angucke, weil heute ist ja unter anderem auch der Fokus quasi auf die Schüler, dann sagen wir bei Schülern ja nochmal, okay, die 6- bis 10-Jährigen kommen in die individuelle Risikoprüfung. Heißt, was sind so typische Erkrankungen und wie gehen wir damit um? Also warum kommen die in die individuelle Risikoprüfung und also wie läuft die Praxis ab? Kannst du uns da mal so einen Blick?
Also die kommen zu uns in die Risikoprüfung, einfach weil es die Schüler unter 10 sind. Also das ist egal, ob sie perfekt gesund sind oder nicht, die wollen wir einfach sehen. Und für dieses Segment gibt es auch keine Dunkelverarbeitung. Also das muss man sagen oder muss man einfach wissen, das wird automatisch ausgesteuert und da gucken wir uns jeden Vorgang an. Und wolltest du jetzt wissen, was wir so an Krankheiten sehen bei den Unterziehenden?
Warum sind wir da so skeptisch? Beziehungsweise warum gucken wir da so genau hin? Ich glaube, ich kann mir vorstellen, warum wir das tun, aber die Geschäftspartner sagen ja vielleicht, warum seid ihr da so kritisch mit? Beziehungsweise warum habt ihr da so ein Augenmerk drauf?
Es ist natürlich nochmal einfach die Verlängerung einer Vertragslaufzeit und also die Zielgruppe ist einfach nochmal eine andere. Und wir sagen, kommen natürlich auch so ein bisschen von dem Ansatz, dass wir sagen, viele Dinge erscheinen ja in der Schule zum ersten Mal. Mhm. Also wenn die das häusliche Umfeld verlassen, wenn die in einem Klassenverband sich mal durchsetzen müssen, wenn die vielleicht auch zum ersten Mal, in Anführung das böse Wort Stress, wenn sie mit einer Erwartungshaltung auch konfrontiert werden. Viele Dinge, oder wenn auch mal ein Lehrer neutral drauf guckt, erscheinen im Grundschulalter. Und diese Spanne, die wir ja bei den normalen Schülern ab 10 haben, oder die dann mit abgedeckt wäre von den Gesundheitsfragen, die haben wir bei den Grundschülern natürlich nicht. Mhm. Da war unsere Überlegung, dass vielleicht die meisten Dinge auch schon im Vorschulalter ja auftauchen müssten. Mhm. Und weil wir natürlich diese Überlegung auch verproben müssen mit der Realität, müssen wir es uns einfach anschauen. Also wir wollen wissen, aber auch, was sind das für Kundengruppen, die wir da bekommen? Ganz salopp gesagt, wie sind die Eltern drauf? Was ist das für ein Klientel? Welche Zielgruppe der Eltern möchte denn sowas für seine ganz jungen Kinder oder jungen Schüler? Das ist ein ganz eigentlich groß angelegtes Monitoring, um Erkenntnisgewinn zu bekommen.
Ziel ist es ja wahrscheinlich auch einfach, das Risiko bestmöglich einschätzen zu können, weil wir so wenig Informationen haben. Die Vertragslaufzeit ist so lang. Und deswegen einfach genauer hinschauen, auch auf die Rahmenbedingungen wahrscheinlich.
Ne? Genau.
Ja.
Also wir haben eben ganz, ganz viel Erfahrung mit den Schülern abziehen, weil wir da wirklich auf dem Markt Spezialist sind. Also auch mit dieser wirklich ausgeklügelten Fragetechnik, da sind wir der einzige Anbieter auf dem Markt, der die in der jungen Zielgruppe nochmal differenziert fragt. Mhm. Und die Frage ist eben, kann dieser Erfahrungsschatz auch auf die etwas jüngere Zielgruppe angewandt werden? Also okay. Gilt es für die genauso.
Okay. Ein Thema sind ja auch grundsätzlich generell in der Risikoprüfung das Thema psychische Erkrankung. Wir haben gerade bei den Leistungsfällen mehr als 30% der Leistungsfälle, die auf psychische Erkrankungen zurückzuführen sind. Und auch da ist ja die Risikoprüfung seit Jahren schon so ein bisschen im Wandel. Es gibt ganz viele Mitbewerber, die damit werben und sagen, wir schauen uns das anders an, als wir es vielleicht bisher getan haben. Es gibt mehr Möglichkeiten, auch tatsächlich psychisch Vorerkrankte vielleicht zu versichern. Wie machen wir das konkret im Hause 11-18-71? Kannst du uns da mal so ein bisschen Einblicke geben?
Mhm. Wir müssen vielleicht auch wieder differenzieren zwischen den Zielgruppen. Mhm. Also was ich sagen muss, wenn wir bei den Grundschülern, also bei den 6- bis 10-Jährigen, wenn es da psychische Auffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, das wird ausgesteuert. Mhm. Das ist uns zu jung mit einem psychischen Hintergrund. Hängt natürlich vom Einzelfall ab, aber da ist es schon wirklich, da schauen wir schon sehr genau hin. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir da die Versicherbarkeit erweitern möchten. Dann ist es so im gesamten Schülersegment, da sehen wir schon oft, also da bin ich total, ist auch total richtig, deine Zahl, wir sehen in den Angaben öfter auch mal Verhaltensauffälligkeiten, wir sehen Mobbingfälle in der Psyche, die dann Auswirkungen haben, Anpassungsstörungen. Und da, was wir auch gesehen haben, waren die Covid-Auswirkungen, dass die wirklich alle sich einfach schwer getan haben in der Kommunikationsfähigkeit, im sozialen Leben, im Umgang mit anderen, solche Sachen, wobei wir sehen, dass die Covid-Auswirkungen eher temporär sind. Sind wir guter Hoffnung, dass sich das ausschleicht und dass auch die wir im Bestand haben, dass die nicht alle zu einem BU-Leistungsfall werden, also dass sie nicht kippen, also dass die sich wieder regenerieren werden. Bei den Erwachsenen, und das ist wahrscheinlich deine Frage, da wollen wir tatsächlich die Versicherbarkeit erweitern, ist ja auch im Moment so eine Art Trend auf dem Markt, dass wir sagen, naja, die Medikamentenfrage ist für uns nicht mehr das total Ausschlaggebende, sondern wir fragen eigentlich, bist du in Behandlung, bist du unter Behandlung auch beschwerdefrei? Und dann ist es für uns auf jeden Fall Grund genug, mal genauer hinzuschauen und die Versicherbarkeit auch zu erweitern.
Okay, das heißt, es ist jetzt nicht mehr, sobald quasi ein Kunde, ein Patient in Behandlung ist, dass wir sagen, okay, stellen wir zurück, schließen wir aus, sondern grundsätzlich schauen wir wahrscheinlich auch auf den Zeitraum. Wie lange ist das her? Beziehungsweise weswegen ist derjenige in Behandlung? Es sind wahrscheinlich individuelle Fälle, aber wir gucken schon genauer drauf. Und es ist nicht mehr so, dass wir quasi das Stoppschild rausholen, wenn jemand mit einer psychischen Erkrankung zu uns kommt.
Nee. Also wie gesagt, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen
Jung und den Älteren.
Genau, quasi. Und auch zwischen den Diagnosen, also klar. Bei einer schweren Depression eingeschaltet. Also, ja. Aber zum Beispiel eine Angststörung hat den Vorteil gegenüber der Depression, dass die aller Voraussicht nach wahrscheinlich temporär ist. Mhm. Also da würde vielleicht auch eine Klausel mit Überprüfungsmöglichkeit mal Sinn machen. Aber das wichtig ist, dass der Versicherungsschutz an sich nicht ausgeschlossen ist. Also diese, da wirklich open-minded zu sein und zu gucken, das haben wir uns schon auf die Fahne geschrieben und wir beobachten diese Fälle. Auch wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, in der jungen Zielgruppe bei den Schülern, was nicht, bei manchen Diagnosen, zum Beispiel ADHS, das wissen wahrscheinlich viele Geschäftspartner, aber ich sage es immer gern nochmal, die stellen wir bei aktueller Diagnose einfach zurück. Bis wir sehen, da ist eine Schulausbildung durchlaufen worden, bis wir sehen, welche Art von Beruf wird ergriffen. Ähnlich auch bei der Lese-Rechtschreib-Schwäche. Also es gibt schon so ein paar Diagnosen, da können wir nicht drüber springen.
Ich glaube, gerade wo du jetzt sagst, ADHS, man spielt das ja auch oft runter und sagt irgendwie, naja, das ist die Zappel-Philipp-Erkrankung oder was auch immer. Aber es ist ja tatsächlich als wirklich ernsthafte Erkrankung mittlerweile anerkannt, sodass auch nachvollziehbar ist, okay, man weiß gar nicht, was im Grunde genommen sich daraus entwickeln kann. Und nachvollziehbar ist, wenn man damit in der Risikoprüfung besonders vorsichtig auch umgeht, ne? Weil das eine ist immer die Versicherbarkeit des Einzelnen, aber wir haben ja im Hintergrund auch noch das Kollektiv, was irgendwie geschützt werden will. Und da immer so quasi die Balance zu finden, ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und deswegen, glaube ich, helfen unseren Geschäftspartnern auch immer eher die Offenheit und die ehrlichen Worte, warum wir vielleicht etwas tun oder warum wir vielleicht ein Risiko zurückstellen und das auch erklären, anstatt jetzt einfach zu sagen, okay, ist nicht versichert und deswegen schiebe ich jetzt einen Graben, sondern es hat Gründe, warum wir so handeln.
Wir haben immer Gründe und wir versuchen das auch zu vermitteln. Ich hatte das vor einiger Zeit auch schon mal gesagt, dass wir wirklich versuchen, das auch in unsere Voten, auch in den Fondsfragen, dass wir versuchen, das transparent zu machen. Oder wenn wir sagen, wir müssen eine Klausel gehen oder wir müssen ablehnen, dass wir dann, wenn das deswegen geschieht, weil uns vielleicht auch noch eine Information fehlt, dass wir versuchen, diese Information mitzugeben, dass wir sagen, aber wenn wir noch den Bericht von so und so hätten, dann könnten wir es vielleicht mit einer Klausel machen. Also dieses Aufbohren von pauschalen Voten. Also das ist, hatte ich auch seinerzeit gesagt, ist eine Herausforderung. Aber wir probieren es jetzt einfach mal, wo es passt und wo es auch dem Kunden und dem Geschäftspartner weiterhilft, das mitzugeben, die Informationen.
In dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal dieses Thema Testarztberichte. Ich weiß, dass der einzelne Geschäftspartner immer wieder leicht sauer reagieren, wenn wir Testarztberichte durchführen. Wir hatten gerade das Thema junge Zielgruppe, Schüler. Wir wissen nicht, wohin sich das Risiko entwickelt. Gerade da kommt so ein Testarztbericht natürlich schon mal häufiger vor. Vielleicht kann man die Hintergründe noch mal erklären, warum das bei Schülern so wichtig ist und warum wir da eben auch auf so einen Testarztbericht nicht verzichten wollen.
Also speziell bei den Grundschülern ist unsere Testarztberichtsquote ja noch mal ein bisschen erhöht. Also wir machen sie. Und es liegt einfach daran, es ist einerseits dieses Monitoring, das ich vorher schon angesprochen habe, wo wir sagen, wir müssen verproben, wie ist der Umgang mit unseren Fragen? Also werden diese Fragen verstanden? Sind die überhaupt beantwortbar? Sind die richtig beantwortbar? Also kann der Kunde und der Geschäftspartner, können die damit umgehen? Das ist uns wichtig. Also wenn wir jetzt sehen, haufenweise in den Testarztberichten, da ist die Frage 5.3 immer schräg, dann würden wir vielleicht mal an der Frage was ändern. Ne? Also das ist einmal, also dieses Monitoring, passen die Fragen dann aber auch natürlich, stimmen unsere Annahmen von dem über das Risiko, das wir uns einkaufen, und natürlich die, du hast es vorher schon erwähnt, der Schutz des Kollektivs, weil ganz, ganz wichtig ist, dass wir keine Schräglage im Bestand haben, von der wir vielleicht gar nichts wissen. Und da ist es natürlich schon so, wir finden oder es werden dann im Testarztbericht sehr oft Angaben gemacht, die wir vorher nicht hatten, wo das Votum einfach anders ausgefallen wird. Sei es jetzt, dass wir eine Klausel gegeben hätten oder sei es, dass es ein Zuschlag fällig wäre oder sei es, dass wir ihn gar nicht genommen hätten. Das haben wir ja durchaus auch. Und in dem Moment, wenn ich das sehr häufig habe, dann stimmt mein Bestand nicht mehr. Dann ist der falsch, also nicht falsch, also unzutreffend kalkuliert. Das ist ja sehr wichtig auch fürs Aktuariat, das zu wissen und nachvollziehen zu können. Also insofern, wir müssen uns bei der jungen Zielgruppe einfach bewusst sein, wir haben im Vertragsabschlusszeitpunkt, wir haben nur diesen einen Schuss, genau. wenn ich so sagen darf. Wir haben, weil wir, es sind im Nachgang, wir haben diese wahnsinnig lange Vertragslaufzeit und wir haben alle Berufe versichert, die dieses Kind jemals ergreifen wird, dass wir vielleicht ansonsten gar nicht versichert hätten, weil der Beruf so abstrus ist. Wir haben alle Hobbys mit versichert. Also es ist einfach
alles, was kommt, ist mit drin. Kann,
genau.
Okay. Also wir werden nicht darauf verzichten. Es ist notwendig, das zu tun. Und jetzt hört sich das ja immer so dramatisch an. Wir fordern Testarztberichte an. Wenn wir mal schauen, wie die Versicherbarkeit von Schülern ist, dann ist das ja, glaube ich, eine relativ hohe Quote, die wir trotzdem...
Ja, also absolut, genau. Also wir haben ja Versicherbarkeit von 98% in der jungen Zielgruppe. Also das Versicherbarkeit heißt halt in dem Sinne Standardrisiko und auch Substandard, also mit Ausschlussklausel oder Zuschlag. Also dass wir wirklich Schüler ablehnen müssen, ist minimal. Also sind ganz seltene Fälle. Und das... Auch das Testarztberichtsverfahren an sich ist jetzt kein so wahnsinns großer Akt. Da passiert jetzt, also der Kunde wird ja nicht nochmal extra untersucht. Also der Arzt schickt uns seine Patientenkartei und dann wird das abgeglichen. Und dann
da stimmen natürlich dann im Zweifel die Abfragezeiträume nicht unbedingt. Genau. Aber
Das ist ein wichtiger Punkt, den haben wir auch auf der Agenda und das ist tatsächlich so. Ganz ursprünglich kommen wir so ein bisschen von dem Gedanken her, dass es eine Prozesserleichterung auch sein soll für den Arzt. Also der soll sich nicht die Mühe machen müssen, dass er jetzt nach dem Datum da genau rauskommt. Der gibt uns das und wir gucken und wir berücksichtigen ja auch nur dann den Zeitraum. Also das ist nicht zum Nachteil, das ignorieren wir so, ignorieren wir ja auch. Könnte ich ja im Leistungsfall ja auch nicht, weil das hätte ja der Kunde ohnehin nicht angeben müssen. Also es ist auf keinen Fall eine Benachteiligung des Kunden. Nichtsdestotrotz, und das weiß ich aus vielen Gesprächen mit unseren Geschäftspartnern, ist es so, diese Zeiträume, ob man nicht was ändern kann. Und das haben wir auch auf der Agenda. Wir haben ja im nächsten Frühjahr unsere Münchner Dialoge, da wo wir im kleinen Kreis auch mit sehr speziellen Geschäftspartnern Themen besprechen. Und da steht es mit auf der Agenda, wie man das formulieren kann. Und ganz ehrlich, die Langfristaussicht ja auch mit dieser langen Fragestellung, ich weiß nicht, dieses Right to be forgotten, das hat die Branche ja auch schon gehört. Und es ist nicht so, dass das... für den Sankt-Nimmerleins-Tag datiert ist, das steht ja schon vor der Tür. Spätestens da müssen ohnehin Grenzen eingezogen werden. Und insofern sind wir da dran, das zu optimieren und würden es eben auch gerne im Austausch mit unseren Geschäftspartnern machen.
Okay. Ja, wolltest du noch was ergänzen?
Ich wollte noch was erzählen, aber ich weiß gar nicht, ob ich wollte noch sagen, dass auch bei den Testarztberichten so unsere Philosophie oder unsere DNA, dass wir nicht pauschalieren wollen, also dass wir wirklich hinschauen wollen, zieht sich auch durch unser Testarztberichtsverfahren. Also wir unterscheiden sehr wohl, wenn wir sehen, da ist was nicht angegeben worden, was es denn ist und wie schwerwiegend das ist. Weil es ist schon ein Unterschied, ob was nicht angegeben wurde, weil man es mal vergessen kann, weil das nachvollziehbar ist, das kann einem durchrutschen, dann würde ich ja auch ein anderes Votum vergeben und sage zum Kunden, das hättest du aber schon angeben können. Oder ob es echt was ist, also
man eigentlich auf dem Schirm haben müssen.
Ja, der ist während Antragstellung in psychiatrischer Behandlung und gibt es nicht an. Also
natürlich
quasi. Wir unterscheiden da in Anführungsstrichen in der Schwere des Umstands oder auch der Nachvollziehbarkeit der Nicht-Angabe. Und insofern.
Aber es kommt durchaus vor, dass Sie Informationen abweichen, die wir im Antrag haben, als dass wir auch im Testarztbericht dann haben.
Ja.
Okay. Aber ich glaube, es ist für alle Beteiligten wichtig, dass wir das machen und auch wirklich einfach für ein bisschen mehr Verständnis zu sorgen, warum wir das tun, weil es am Ende des Tages einfach um diese, du hattest es gerade schon gesagt, lange Vertragslaufzeit geht, die wir im Grunde genommen allen unseren Kunden ermöglichen wollen und dann eben auch das Risiko immer abwägen müssen. Und es geht eben um die bestmögliche Risikoeinschätzung.
Ja. Darf ich noch den Praxistipp nachschieben?
Ja, gerne.
Im Antrag soll man die Einzelfallermächtigung ankreuzen, dann könnte ich den Prozess auch gleich nochmal verkürzen.
Ja, perfekt.
Dann okay. Geht's schneller.
Ja, danke Sandra. Jetzt haben wir schon viel über die Risikoprüfung gesprochen. In der Leistungsprüfung bei den Schülern ist ja auch einiges anders. Als wir damals bei meinem alten Arbeitgeber darüber gesprochen haben, die Berufsunfähigkeitsversicherung auch für Schüler anzubieten, kam ganz viel Gegenwind und man hat gesagt, Schüler werden gar nicht BU, Schüler brauchen keine BU und es wäre alles Quatsch. Mittlerweile ist das ja schon eine sehr begehrte Zielgruppe und trotzdem stellt sich die Frage, naja, werden Schüler denn tatsächlich überhaupt BU? Und was sind so typische Leistungsfälle bei Schülern? Gibt es da irgendwie so Praxisbeispiele, wo du sagen kannst, naja, das waren so Fälle, die waren vielleicht im Nachhinein froh, dass sie eine BU abgeschlossen haben. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein paar Insights quasi aus eurem Praxisalltag geben.
Das waren jetzt ganz viele Punkte. Also wenn ich den ersten Punkt gleich mal, also ich würde die Schüler aus den genannten Gründen, die wir vorher besprochen haben, natürlich deswegen brauchen die BU-Schutz nicht, weil sie so ein hohes Leistungsfallrisiko sind. Bin ich das total bei dir, kann ich gerne noch ein paar Zahlen sagen, sondern eben, weil es andere Vorteile hat, wie du schon gesagt hast, sei es Einfrieren des Gesundheitszustands und. Aber nichtsdestotrotz, manchmal werden sie auch BU. Sie werden natürlich, also die junge Zielgruppe im Vergleich zu den anderen Altersabschnitten, also sei es jetzt im Verhältnis 30-40, die 40-50-Jährigen, da sind ist die junge Zielgruppe mit wesentlich weniger Leistungsfällen vertreten. Also der Prozentsatz ganz, ganz gering. Aber so ist es auch, muss man sagen, so ist es ja auch kalkuliert. Also das ist unsere Erwartung. Und wir sind ja im Neugeschäft sehr, sehr exponiert in dieser jungen Zielgruppe. Und im Verhältnis dazu haben wir Leistungsfälle deutlich unter dreistellig Bereich. Also das ist im Verhältnis zu den abertausenden Fällen oder Vorgängen oder Verträgen, die wir im Bestand haben, gering. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es gibt diese Leistungsfälle. Und da ist leider so, dass die Psyche sehr eine der Hauptursachen darstellt. Ursache 2 ist das Unfälle, Verletzungen, da ist es, das wird dich jetzt als Mama von zwei Jungs nicht wundern, wenn ich da nach Geschlechtern aufteile, verunfallen Jungen häufiger als die Mädchen.
Gott sei Dank sind bisher keine längeren Schäden zurückgeblieben.
Nein, das kommt dazu, die brechen sich halt einmal was oder können irgendwie zeitweise nicht am Unterricht teilnehmen. Das sind zeitlich begrenzte Leistungsfälle wirklich. Mhm. Also das ist schon so. Und dass wir wirklich ganz schwere Fälle haben, wo wir ganz lange Zeit, also wir Krebs haben wir nicht viele Fälle zum Glück, genau. Aber weil du nach Leistungsfällen eben auch fragst oder warum es Sinn machen würde, ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden, sein Kind gegen das Risiko zu versichern, dass jeden von uns normal ereilen könnte. Da hat das Kind genau das gleiche Risiko.
Der gleichen also Gefahr ausgesetzt.
Genau, also was wir eben auch haben, als Beispielfall war jetzt eine Schülerin, die ist in einen Verkehrsunfall geraten, die hatte ein schweres Schädel-Hirntrauma, die musste dann auch die Klasse wiederholen, da haben wir geleistet und die geht jetzt aber wieder in die Schule, die hat die Klasse wiederholt und die hat wieder Anschluss gefunden. Es ist kein spezielles Schülerrisiko in dem Sinne. Und dann gibt es aber, und deswegen finde ich schon auch, das ist aber eine persönliche Meinung, warum es wichtig ist. So, die junge Zielgruppe hat so vielleicht eine spezielle Risiko, also dieses Leichte im Leben, das sie ja auch brauchen und das wir auch alle so mögen an der Jugend, führt manchmal dazu, dass vielleicht Entscheidungen getroffen werden, die einfach echt schief gehen können. Also der Fall, den wir jetzt hatten, der uns auch in der Abteilung alle sehr berührt hat, war eben der Jugendliche, der im Rahmen von der Mutprobe auf der S-Bahn gesurft ist und da in den Strom trat, also in diesen Stromkreis da drin hängen geblieben ist. Der hat ganz schwere Verbrennungen. Der versucht jetzt also immer wieder mal eine Lehre anzufangen. Also den leisten wir und den leisten wir auch unabhängig davon, ob eine Lehre angefangen wird, weil die Verletzungen und die Beeinträchtigungen nach wie vor so sehr, sehr schwer sind. Mhm. Da wissen wir gar nicht, wie er sich erholen wird. Wir hoffen es natürlich, aber für ihn. Aber wir wissen es nicht. Und da ist es natürlich so, es ist schwierig zu sagen, ja, diese Leichtigkeit in der jungen Zielgruppe vielleicht auch zu versichern, weil das ist so teuer bezahlt für ihn und das ist, da können wir nur einen kleinen Teil dazu beitragen, das irgendwie zu lindern, ne? Oder zu unterstützen dann.
Diese schlimmen Fälle gibt es ja tatsächlich überall bei allen Versichern und trotzdem ist das ja tatsächlich gar nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist ja wirklich, warum ein Geschäftspartner oder Familien sagen, sie sichern wirklich Kinder so früh ab, ist das, was wir auch schon am Anfang hatten, dass der Gesundheitszustand in der Regel noch in Ordnung ist, dass man einfach quasi schon mal jetzt die Vorsorge trifft, bevor nachher der Schutz im Zweifel nicht mehr möglich ist, egal was für ein Beruf kommt. Keiner weiß, ob die kleinen Menschen später mal Akademiker werden oder Handwerker. Und im Zweifel kommen dann Prämien zum Tragen, die kein Mensch bezahlen kann. Plus eventuell Vorerkrankungen oder risikoreiche Hobbys. Und das ist ja eigentlich der Hauptgrund tatsächlich, warum die Menschen so früh den Risikoschutz wählen. Plus eben das, was du sagst, keiner ist davor gefeit. Es kann jeden Tag irgendwas passieren. Und von daher ist es eine sinnvolle Kombination, sicherlich auch frühzeitig anzufangen. Jetzt würde ich noch gerne einmal zurückgehen zu den Schülern, wie wir konkret im Leistungsfall prüfen, weil ich weiß, wir sind da sehr vorbildlich. Wir haben konkrete Definitionen für Schüler quasi auch in den Bedingungen stehen, die auch sehr wertvoll sind bei den Geschäftspartnern und im Leistungsfall vielleicht auch den Unterschied machen nochmal, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass ein junger Mensch eben auch während der Schulzeit schon berufsunfähig wird. Worauf achten wir da oder was prüfen wir genau?
Das ist bei uns tatsächlich sehr, sehr genau in den Bedingungen hinterlegt und auch definiert und gibt da auch dem Kunden natürlich eine gewisse Sicherheit und Transparenz. Also wir stellen auf die Schulfähigkeit an sich ab. Also er muss voraussichtlich 6 Monate eben zumindest 50% außerstande sein, am regulären Schulunterricht teilzunehmen. Und wie dieser Schulunterricht gestaltet ist, das lassen wir uns konkret beschreiben. Da stellen wir auf, die konkrete, auf den Schulweg, auf die Anforderungen in den Fächern. Keine Ahnung, wenn, blödes Beispiel, aber wenn es ein Schulhaus wäre, wo es nur Treppen gibt, also alles Mögliche.
Also wirklich konkret auch auf den individuellen Einzelfall.
Auf den Stundenplan, genau, auf den konkreten, wobei auch Seitinfo, also Sportgymnasiasten haben wir nicht im Bestand, also wäre jetzt kein Prüfungspunkt in dem Sinne. Aber wie gesagt, also wie er diesem konkreten Unterricht folgen kann, auch ob er die Hausaufgaben bewältigen kann. Mhm. Also der Nachgang dann.
So, ja, ist ja zum Vorteil im Grunde genommen des Kunden, um genau zu gucken, okay, kann dieser spezielle Schüler quasi nicht mehr in die Schule gehen und was muss er bewältigen, beziehungsweise was kann er nicht mehr bewältigen, um dann eben auch eine Leistung zu bekommen.
Und würde auch, wenn er dann stattdessen einen anderen Schulzweig wählt, nicht verwiesen werden können darauf.
Ich glaube, ich könnte noch eine Stunde mit dir hier sitzen. Wir haben aber, glaube ich, heute beide noch ein bisschen was anderes zu tun. Vielen Dank, liebe Sandra, für die tollen Einblicke in die Risiko- und Leistungsprüfung. Ich denke, dass wir unseren Geschäftspartnern wertvolle Infos und Hintergrundinfos geben konnten, warum wir vielleicht in der einen oder anderen Situation so handeln oder verfahren, wie wir es tun und warum bestimmte Vorgehensweisen in der Risikoprüfung auch wirklich sinnvoll sind und nicht nur für den Kunden, sondern auch tatsächlich für das ganze Kollektiv, was dahinter steht. Ich habe 2 Sachen heute für mich mitgenommen. Das ist zum einen, dass wir einen guten Mix haben aus quasi persönlicher und automatisierter Risikoprüfung, dass man eben da auch versucht, die Geschäftspartner optimal zu unterstützen in der Situation, die sie eben gerade mit dem Kunden im individuellen Gespräch haben. Und zum anderen fand ich es gut, dass du auch nochmal bestätigt hast, dass wir im Grunde genommen fast 100%, also 98 hast du, glaube ich, gesagt, der Schüler wirklich auch annehmen, trotz Testarztberichten, trotzdem, dass wir genauer hinschauen, dass wir trotzdem auch jungen Schülern auch vielleicht mit den Hürden der besonderen Vorsichtsmaßnahme trotzdem Versicherungsschutz gewähren und eben diese frühestmöglich quasi auf der sicheren Seite haben. Vielen Dank dafür. Ja, und an die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und bei Fragen, Feedback und Themenwünschen schreibt uns gerne über die Social-Media-Kanäle oder per Mail an socialmedia@lv1871.de. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Schaltet gerne wieder ein. Vielen Dank, liebe Sandra.
Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir.